case, I consider that justice, strict justice, has been done. In diesem Fall bin ich der Ansicht, dass der Gerechtigkeit im strengen Sinn, Genüge getan wurde. Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Begonnen hat diese Folge mit Worten der Prinzessin Dragomirov aus dem Roman Murder on the Orient Express, um den es auch in dieser Folge gehen wird. Denn bei aller Faszination über das überraschende Ende, bei der Bewunderung über die brillante Konstruktion des Romans, wird eins vielleicht übersehen, dass das Schwerpunktthema dieses Werkes eigentlich Gerechtigkeit ist. Deshalb widme ich diesem Romanthema eine eigene Folge. Und wie in der letzten Folge muss die Auflösung dabei selbstverständlich genannt werden, sonst ergibt das keinen Sinn. Wer also den Roman noch nicht kennt und das Ende selbst entdecken will, bitte zuerst das Buch lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und aus diesem Grund werde ich hier auch die Handlung als bekannt voraussetzen und nicht nochmal erzählen, worum es eigentlich geht. Das Besondere dieses Buches ist, wie gesagt, nicht nur, dass 13 Menschen sich verschwören, um einen Mörder umzubringen und 12 davon die Tat dann auch durchführen. Das Besondere ist auch, dass sie unbehelligt davonkommen. Nicht, weil sie nicht entdeckt werden und so geschickt sind, sondern weil sie laufen gelassen werden. Auch, zumindest indirekt, von Hercule Poirot. Zur Erinnerung und nochmal zur Betonung, dieser Mord ist Selbstjustiz. Diese 12 Personen verstoßen gegen das Gewaltmonopol des Staates, indem sie einen Mörder selbst hinrichten. Einen Menschen noch dazu, der von einem staatlichen, ordentlichen Gericht freigesprochen wurde. Es ist nun keine Seltenheit in Kriminalromanen, dass das Opfer ein böser Mensch ist und der Mord die Strafe dafür sein soll. Aber in der Regel auch bei Agatha Christie nützt das den Tätern nichts. Und so muss es ganz deutlich gesagt werden, es gibt im juristischen Sinn, zumindest sage ich das als absolute juristische Laie, gibt es keine Entschuldigung für die Tat der 12. Und ich tue mich auch mit einer moralischen Entschuldigung schwer. Selbst wenn der Ermordete seinen eigenen Tod verdient haben sollte, selbst wenn durch diesen Tod vielleicht, man könnte sogar sagen wahrscheinlich, andere kriminelle Taten verhindert worden sein sollten, es bleibt dennoch ein Rechtsbruch. Während ich diese Folge vorbereite, macht der Prozess um Christian B. Schlagzeilen, der in einem Verwaltungsprozess freigesprochen wird, obwohl viele von einem Fehlurteil sprechen. Auch hier könnten Menschen mit Selbstjustiz liebäugeln. Denn natürlich ist die Alternative, dass ein Mensch, der vielleicht, wahrscheinlich, hochgefährlich ist, irgendwann wieder, in diesem Fall irgendwann, in anderen Fällen sofort, wieder auf freiem Fuß ist und, naja, man kann sich ja ausmalen, was dann passieren könnte. Trotzdem. Und nochmal, die meisten Kriminalromane und Kriminalgeschichten enden damit, dass die schuldigen Personen angeklagt und verurteilt werden. Im United Kingdom zog das beim Mord bis in die 60er Jahre unter Umständen die Todesstrafe nach sich. Die letzte Exekution geschah 1964. Aber schon 1957 im Roman um 16.50 Uhr ab Paddington, beklagt Miss Marple, dass die Todesstrafe nicht mehr ausgeführt würde, denn für die hier schuldige Person sei gehängt werden die gerechte Strafe. Und auch Agatha Christie selbst war eine Befürworterin der Todesstrafe. Die Mörderin und Mörder von Mr. Ratchet, alias Cassetti, werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor ein irdisches Gericht gestellt werden. Der Grund dafür ist, dass es sich bei ihrer Tat, so die Argumentation auf literarischer Ebene, dass es sich bei ihrer Tat im Grunde nicht um einen Mord, sondern um eine gerechtfertigte Exekution gehandelt haben. So drückt das eben auch Prinzessin Dragomirov aus, die Ermordung von Ratchet sei Gerechtigkeit im strengen Sinn gewesen. The Murder on the Orient Express ist in dieser Hinsicht kein Einzelfall, wenn auch ganz sicher nicht Mainstream. Und dieser und die Handvoll ähnlich gelagerte Fälle im Werk von Agatha Christie sind schon dadurch interessant, dass sie einen gewissen Widerstand markieren zu Grundsätzen, die Agatha Christie sonst vertritt, also tatsächlich abseits des Mainstreams ihres Kanons sind. Mord ist ein Verbrechen gegen die Schöpfung. Das wird immer wieder gesagt, auch von Hercule Poirot, der dann auf The Good God, den guten Gott, rekurriert. Und da macht eben Agatha Christie keine Ausnahme, wenn das Mordopfer unsympathisch oder auch bösartig ist. Und da ist dann keine Rede von Strict Justice, auch wenn das ganze Dorf der Meinung ist, dass es kein großer Verlust war. Hier und an einigen anderen Stellen scheint es anders zu sein. Da geht sie einen anderen Weg und macht sich das aber, das muss man auch dazu sagen, sich und ihren Leserinnen und Lesern nicht leicht. Auch nicht ihrem Meisterdetektiv. Poirot trifft am Ende die Entscheidung nicht selbst. Er überlässt sie seinen Mitermittlern Monsieur Bouc und Dr. Constantine. Und der Roman lässt auch offen, wie die schuldigen Personen mit ihrer nun offenbaren Schuld umgehen. Ob sie einen Rückzieher machen, doch ein Geständnis machen. Linda Arden, die Mutter Mrs. Armstrongs und die Anführerin der Verschwörung, ist grundsätzlich bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Colonel Arbuthnot sagt auch an einer Stelle, ihm wäre es deutlich lieber gewesen, wenn Ratchet von einem ordentlichen Gericht verurteilt und dann hingerichtet worden wäre. Well, you can't go about having blood feuds and stabbing each other like Corsicans or the Mafia. Say what you like, trial by jury is a sound system. Nun, man kann keine Blutfäden führen oder sich gegenseitig abstechen, wie die Korsen oder die Mafia. Sagen Sie, was Sie wollen. Das Schwurgerichtsverfahren ist ein solides System. Es war also Selbstjustiz. Aber nicht einfach irgendeine Selbstjustiz. Nein, es ist eine präzise, geplante, sorgfältig eingehegte Form der Selbstjustiz, die Kollateralschäden möglichst gering halten will. Das macht die Sache interessant, denn die Übertretung ist sorgfältig eingehegt. 7 Gedanken dazu. Erstens. Die ursprüngliche Tat Ratchets war verabscheuungswürdig und hat, wenn man das ungeborene Kind dazu gerechnet, letztlich 5 Personen das Leben gekostet. Und, wie gesagt, ohne Garantie, dass das die einzigen Opfer von Mr. Ratchet bleiben werden. Poirot und alle anderen treffen dabei 2 Vorannahmen, die tatsächlich angezweifelt werden könnten. Hier spielt das aber, wie gesagt, keine Rolle. Denn es wird als bewiesen angesehen, dass Cassetti tatsächlich der Täter war. Und es wird davon ausgegangen, dass Ratchet tatsächlich Cassetti war. Das wird einfach behauptet. An keiner Stelle wird ein Beweis dafür vorgelegt. Poirot erschließt das aus einem kleinen Fetzen Papier, auf dem der Name Daisy Armstrong steht. Von Ratchet können wir dazu keine Aussage mehr erhalten, er ist tot. Und natürlich haben wir dann die Aussagen der VerschwörerInnen, von denen aber als ehrbare Personen angenommen wird, dass sie die Identität sorgfältig geprüft haben. Insofern werde ich auch hier davon ausgehen, dass die beiden Annahmen korrekt sind, denn das würde gleich noch ein deutlich weiteres Feld aufmachen. Aber das sind auch nicht die strittigen Fragen hier. Zweitens, die Tat ist vor einem ordentlichen Gericht nicht gesühnt worden. Der Rechtsstaat hatte seine Chance. Die Familienmitglieder, Angestellten und so weiter sind nicht gleich nach dem Bekanntwerden der eventuell schuldigen Person losgegangen und haben Cassetti gelyncht, sondern nein, es gab ein ordentliches Verfahren. Nach der Aussage von Hercule Poirot entkommt Ratchet seiner Strafe dadurch, dass er Prozessbeteiligte erpresst und seinen enormen Reichtum ausspielt. Und letztlich ist es dann ein Formfehler, der seine Freilassung begründet. Die Verschwörer hatten noch genauere Einblicke durch Hector McQueen, dessen Vater damals der verantwortliche Staatsanwalt gewesen war. Und das Problem nun? Einmal freigesprochen, konnte Cassetti nicht noch einmal angeklagt werden. Der Grundsatz ne bis in idem, nicht zweimal in der gleichen Sache, gilt im US-Recht damals wie heute übrigens auch in unserem deutschen Recht. Auf rechtsstaatlichem Weg war also keine Bestrafung mehr möglich. Das Rechtssystem hatte außerdem versagt, indem es zuließ, dass Suzanne unrechtmäßig verdächtigt wurde, was sie so sehr unter Druck gesetzt hatte, dass sie ihr eigenes Leben genommen hat. Insofern könnten die VerschwörerInnen, darüber wird nichts gesagt, auch der Meinung sein, hier ist auch sozusagen ein Versagen des Rechtsstaates geschehen. Und auf der anderen Seite konnten die Verschwörer sich ihrer Meinung nach darauf verlassen, dass durch die sorgfältigen Ermittlungen, durch das Beweismaterial, der Fall sorgfältig ausermittelt worden war. Es fehlten eben nur noch die Verurteilung und die Bestrafung. Drittens. Es gibt eine Pseudo-Jury von 12 Personen, die alle ein persönliches Interesse an dem Fall haben. Insofern, und das ist besonders Colonel Abuffnut wichtig, ist auf der einen Seite natürlich in gewissem Sinn die Form gewahrt. Eine ordentliche Jury hat 12 Personen, hier schreiten 12 Personen zur Tat. Andererseits kann eine solche Jury natürlich in keinem Fall so etwas wie Neutralität gewährleisten. In einem normalen Gerichtsverfahren wären alle Jurymitglieder wegen Befangenheit ausgetauscht worden. Trotzdem ist zumindest eine Art von Rechtsförmigkeit bewahrt. Der Mob, der sich nach Cassettis Freispruch vor dem Gerichtsgebäude versammelt, um ihn zu lynchen, der geht leer aus. Das wäre nach Agatha Christies Vorstellung nicht Strict Justice gewesen, sondern eher Wild Justice, wilde Justiz, ein Begriff, der gelegentlich der Strict Justice gegenübergestellt wird. Dieses Verständnis von Strict Justice ist interessant, denn das Konzept von Strict Justice bedeutet in der Regel Gerechtigkeit streng nach den Buchstaben des Gesetzes. Eigentlich wäre Selbstjustiz nach diesem Konzept, also auch die Ermordung von Mr. Ratchet, Wild Justice gewesen, also durchaus vergleichbar mit der Ermordung durch einen Lynchmob. Die Aussage von Prinzessin Dragomirov zieht aber eine andere Grenze und viel spricht dafür, dass die übrigen das ähnlich sehen. Gerade dieser Mord ist Strict Justice und nicht der Freispruch Ratchets vor einem ordentlichen Gericht. Agatha Christie hat hier übrigens ganz klare Grundsätze, wie an völlig anderer und viel früherer Stelle deutlich wird. 1922 auf ihrer Weltreise besucht Agatha Christie auch Tasmanien und hier ein historisches Museum. Eines der Ausstellungsstücke ist ein Gemälde der Eingeborenen, das sie dem englischen Gouverneur geschenkt haben. Auf diesem Gemälde ist neben verschiedenen Begegnungen zwischen Briten und Eingeborenen ein Eingeborener dargestellt, der einen Weißen ermordet und dafür gehängt wird. Dann aber direkt im Anschluss ein Weißer, der einen Eingeborenen ermordet und dafür gehängt wird. O-Ton Agatha Christie in einem Brief vom 6. Mai 1922. White man duly hung in accordance with strict justice. Der weiße Mann ordnungsgemäß gehängt, gemäß Gerechtigkeit im strengen Sinn. Strict Justice versteht Agatha Christie also als Gerechtigkeit, die nicht von Hautfarbe und man könnte ergänzen Reichtum, Geschlecht, Einfluss und so weiter abhängig ist. Eine Gerechtigkeit, die für ein friedliches Zusammenleben wichtig ist, wie es die Eingeborenen offenbar auch dem Gouverneur nahelegen wollten. Der Mord im Orient-Express sorgt also dafür, dass Gerechtigkeit geübt wird, Gerechtigkeit im strengen Sinn, obwohl Ratchet diese Gerechtigkeit durch den Einsatz von Drohungen und Geldgeschenken zu hintertreiben versucht hat. Fünftens. Die VerschwörerInnen tun nicht nur alles dafür, dass sie unentdeckt bleiben, durch die Wahl des Tatorts, den abgeschlossenen Zugwaggon und etliche andere Vorsichtsmaßnahmen wollen sie außerdem sicherstellen, dass keine Unbeteiligten in Verdacht geraten könnten. Sie können nicht verhindern, dass zunächst Monsieur Bouc und dann Poirot im gleichen Wagen nächtigen, aber sie sichern durch einen fiktiven Passagier, Mr. Harris, dass ein freies Bett nicht anderweitig belegt werden wird. Mr. Hartman passt außerdem auf, dadurch, dass er das letzte Abteil hat, dass niemand aus dem nächsten Wagen in dieser Nacht durch einen dummen Zufall den Mordwaggon betrifft und so, falls er oder sie kein Alibi haben sollte, dann irgendwie in diese Geschichte hineingerät. Alles in allem, eine der großen Gefahren von Selbstjustiz, nämlich dass Unbeteiligte zu Schaden kommen, wird minimiert. Auch das etwas Besonderes, anders als eine Lynchjustiz, da ist sowas ja gar nicht im Blick. Sechstens, alle 12, beziehungsweise für Gräfin Andrenier, ihr Ehemann, stechen zu. Sie werden also nie wissen, wer wirklich gemordet hat. Dadurch übernehmen sie alle Verantwortung und machen die Verantwortung gleichzeitig für die Einzelnen tragbar. Dieser Aspekt sollte nicht unterschätzt werden, vor allem nicht für das Weiterleben der Beteiligten mit der Tat. Und zuletzt, also siebtens, ist Linda Arden, stellvertretend für die anderen, bereit, den gesellschaftlich festgelegten Preis für ihre Tat, ihrer aller Tat, zu bezahlen. Sie erkennt das Rechtssystem grundsätzlich an. Sie sieht aber in diesem speziellen Fall für sich und die anderen nur den Ausweg im Rechtsbruch, um die Gerechtigkeit herzustellen, die auf dem normalen Weg versagt worden ist. Das heißt aber, dass sie grundsätzlich das Rechtssystem anerkannt und sich und auch bereit ist, die Folgen zu tragen. Insofern ist der Realitätssinn deutlich ausgeprägter als der von Colonel Arbuthnot, der seine Zweifel durch das Konstrukt einer Pseudo-Jury besänftigen lässt. Es bleibt Selbstjustiz und insofern lässt uns Hercule Poirot auch als Leserschaft mit schwierigen Fragen zurück. Der Grundsatz im Zweifel zugunsten des Angeklagten hat ja Sinn. Ebenso die Gepflogenheit, dass niemand wegen des gleichen Verbrechens zweimal angeklagt werden kann. Es hat seinen Grund, dass nicht die Geschädigten für die Verurteilung und Bestrafung zuständig sind, sondern ein distanziertes, neutrales, sozusagen blindes Rechtssystem. Dass das Gerichtssystem in diesem Fall offenbar versagt hat und nicht neutral war, ist das ein Grund, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, und was passiert, wenn das alle machen? Und natürlich bleibt die Frage, ist durch die Ermordung Ratchets wirklich Gerechtigkeit gesichert? Und wird das den Mörderinnen und Mördern ausreichen? Die Toten bleiben tot. Niemand macht Daisy Armstrong und ihre Eltern wieder lebendig. Und Agatha Christie weist an anderer Stelle selbst darauf hin, und auch das ist etwas, was sich durch die Detektivliteratur des Golden Age of Detection zieht, dass ein zweiter Mord einfacher ist als ein erster. Was, wenn jemand von den Verschworenen nochmal die Erfahrung macht, dass das staatliche Recht nicht liefert, was von ihm erwartet wird? In der Tat, dünnes Eis. Agatha Christie legt in ihrem Werk großen Wert darauf, dass es eine überweltliche Macht gibt, die solche Verbrechen nicht ungesühnt lässt. An manchen Stellen nennt sie das Schicksal, es hat aber auch mit ihrem christlichen Glauben zu tun. Vielleicht aus genau diesem Grund erzählt der Roman nicht, wie es weitergeht, wie die Beteiligten mit dem Wissen umgehen, einen Menschen umgebracht zu haben. Wie wird sich die noch junge Liebe zwischen Mary Debenham und Colonel Arbuthnot weiterentwickeln? Ist die Trauer des Schaffners um seine Tochter durch den Mord wirklich gelindert? Auf der anderen Seite, was wäre durch ein weiteres Verfahren und die Verurteilung aller 12 wirklich gewonnen? Wie an einer Stelle angedeutet wird, würden sie wohl nicht hingerichtet werden, aber sicher ins Gefängnis kommen. Wäre damit die Gesellschaft besser dran? Es gibt hier keine einfachen Fragen und deshalb darf nicht vergessen werden, es handelt sich um ein literarisches Werk. In der Literatur ist Ausprobieren erlaubt, können Fragen gestellt, bewegt, beantwortet, mit Gegenfragen weitergeführt werden, die im richtigen Leben problematisch wären. Im realen Leben würde ich jetzt, zumindest fühle ich mich aktuell so sagen, ein grundsätzlich funktionierender Rechtsstaat ist ein so hohes Gut, trotz seiner unausweichlichen Aussetzer, dass Selbstjustiz unter keinen Umständen tolerabel ist. Schon das ist keine einfache Haltung, vor allem im Gespräch mit den Leidtragenden und Angehörigen. Aber in der Literatur sind solche Fragen auf jeden Fall erlaubt, vielleicht sogar erwünscht, wenn sie differenziert gestellt und behandelt werden. Und Agatha Christie ist das hier in erstaunlicher Differenzierung gelungen. Vielleicht gerade, weil die Situation so künstlich und wenig wahrscheinlich ist und niemand auf die Idee käme, dass es sich hier um einen Tatsachenbericht handelt und niemand wahrscheinlich auch auf die Idee kommt, das irgendwie nachzumachen. Insofern gelten die letzten Worte Poirots in diesem Roman, die abschließenden Worte des Buches, auch uns. Then, having placed my solution before you, I have the honor to retire from the case. Nachdem ich Ihnen nun also meine Lösung unterbreitet habe, habe ich nun die Ehre, mich von dem Fall zurückzuziehen. Nicht nur Hercule Poirot zieht sich nun von dem Fall zurück und lässt seine Hörerinnen und Hörer mit der Frage nach dem richtigen Umgang alleine, sondern auch das Buch tut das mit uns. Und es ist fast ein wenig schade, dass diese spannende Fragestellung am Schluss wahrscheinlich die meisten Leserinnen und Leser weniger beschäftigt haben wird, als die, wie die Autorin sie denn nun an der Nase herumgeführt hat. Agatha Christie behandelt solche Grauzonen der Gerechtigkeit in mindestens 4 Romanen. Sie entstehen alle vor dem oder im Zweiten Weltkrieg. Es sind alles starke Romane, 3 davon sind Romane mit Hercule Poirot. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich wieder auf dieses Thema zurückkehren werde, wenn ich diese Romane alle behandelt habe, oder zumindest die meisten von ihnen. Und was man auch sagen kann, wenn man auf all diese Werke schauen würde, ist, diejenigen, die Gerechtigkeit in die eigenen Hände nehmen, die können sich nicht lange an der scheinbar oder tatsächlich gewonnenen Gerechtigkeit freuen. Hier ist Murder on the Orient Express eine Ausnahme. Das war es aber nun wirklich mit dem Mord im Orient Express. 3 Folgen pro Werk, das wird sicher die absolute Ausnahme bleiben. In der nächsten Folge geht es um ein anderes, ebenso spannendes Werk, auch wenn es kein Kriminalroman ist. Ich werde einen Roman vorstellen, den Agatha Christie unter dem Namen Mary Westmacott veröffentlicht hat und in dem sie, wie sonst nirgendwo anders, ihre erste Ehe und deren Scheitern verarbeitet. Schön, dass Sie heute dabei waren, dass ihr dabei wart und hoffentlich Spaß an der Folge hattet. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!